Herzlich willkommen im Neuland. So in Woche 4 des neuen Jahres, vielleicht für manche in einer neuen Stadt oder in einer neuen Wohnung, in einem neuen beruflichen Aufgabenfeld oder in der Rente, in der neuen Rolle als Mutter, als Vater, als Opa oder Oma, in der neuen Gemeinde. Und da warten überall Chancen auf dich, neue Möglichkeiten. Da verspürst du vielleicht so eine gespannte Erwartung, so eine kribbelnde Neugier, wie das alles in das Neue so werden wird. Herzlich willkommen im Neuland. Da entdeckst du aber vielleicht auch Risiken, ganz viel Ungewisses, Unabsehbares. Und so die besorgte Frage, wie das alles wohl werden wird. Warum muss ich jetzt eigentlich anfangen, neu anfangen? Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Da ist angesichts von Neuland manchmal so eine Mischung Unsicherheit mit Unwille. Wir Menschen, wir mögen Veränderungen nicht wirklich so gerne, außer vielleicht so Babys, die Windel voll haben. Die haben so einen gewissen Veränderungswunsch. Aber sonst, da wollen wir doch in der Regel, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn ich jemand zum Geburtstag gratuliere, dann der Wunsch, ja, es soll so bleiben, wie es ist. Aber das Leben, das mutet uns Veränderungen zu. Wenn wir Liebgewordenes unfreiwillig loslassen müssen, vor allem liebgewordene Menschen, wenn sich eine Gesellschaft verändert, oder ein Land sich verändert, oder eine Gemeindegröße, oder gar Gottesdienstzeiten, dann heißt es, Neuland zu betreten. Und wenn wir wirklich in die Bibel reinschauen, die ist voller Neulandgeschichten, voller Neulandbetreter. In der zurückliegenden Allianz-Gebetswoche, da haben wir schon einige so in den Blick genommen. Abraham, Josef, Ruth, Jona, Paulus, alles Neulandbetreter. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel. Gott führt seine Leute zu Neuem hin und in Neues hinein. Amos, Jeremia und Hosea, bei denen steht sogar wörtlich drin, pflüget ein Neues oder anders übersetzt, nehmt Neuland unter den Pflug. Ich denke an Maria und an Josef, an die Sterndeuter, die uns die Kinder in dem Musical so wunderbar nahegebracht haben, an die Jünger. Viel, viel Neuland. Und da hat keiner gesagt, yippie, endlich. Da gab's Bedenken, da gab's Einwände, da gab's Enttäuschungen, Entschuldigungen. Da hieß es, da waren wir noch nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Das fühlt sich riskant an und fremd. Und das ist zu schwer und das kann ich nicht. Und das macht mir Angst. Es gibt ja verschiedene Typen von Angst. Es gibt die berechtigte Angst. Die berechtigte Angst eines kleinen Kindes nachts allein im dunklen Wald. Die berechtigte Mann des Ehemanns, sich einfach so anzuziehen, wie er möchte, ohne seine Frau zu fragen. Berechtigt ist die Angst, wenn wir kleine Menschen Technologien in die Hand nehmen, deren möglichen Folgen wir überhaupt nicht gewachsen sind. Und diese berechtigte Angst ist gut, die bewahrt uns vor dummen Entscheidungen. Es gibt aber auch irrationale Ängste, so phobische Störungen. Ich zum Beispiel bin Ophiodiphobiker. Ich habe panische Angst vor Schlangen. Irrational. Ich habe noch nie eine gesehen. Es soll auch Kaligynephobiker geben. Die haben Angst vor schönen Frauen. Und Ekklesiophobiker gibt es auch. Die werden panisch, wenn sie eine Gemeinde betreten sollen. Und dieser Typ könnte auch so unter die dritte Art von Angst fallen. Die Neulandangst. Wenn wir so herausgefordert werden und spüren, jetzt gilt's eigentlich, da drüben, da ruft das Neuland, aber hier drin, da ist was, das mich zurückhält. Und ich glaube, Josua, der verspürt diese Neulandangst. Er steht mit dem Volk an der Schwelle des gelobten Landes. Hinter sich so die Sklaverei in Ägypten, die jahrzehntelange Wüstenwanderung und vor sich die versprochene Zukunft, wie sie Gott im Mose offenbart hat. Doch dieser große Befreier ist eben gerade verstorben und Josua wurde zum Nachfolger bestimmt. Und jetzt wird's ernst. Und dieser Josua, der ist ja kein Angsthase. Aber auch für so einen Braveheart wie Josua ist das, was jetzt ansteht, schwer. Sehr schwer. Es gibt im Alten Testament wohl keinen Mann, den Gott so oft ermutigt hat wie Josua. Wenn wir da mal durchgehen, dann finden wir 12 Stellen, wo Gott Josua oder durch Mose Josua Mut zuspricht. Gott weiß um die Schwere der Aufgabe. Das sind die großen Schuhe des Vorgängers. 40 Jahre durfte Josua im Windschatten seines Mentors Mose fahren, so in der zweiten Reihe. Und da durfte er reifen. Doch jetzt ist es Zeit, selber Verantwortung zu übernehmen. Und bei aller Erfahrung, bei aller charakterlichen Prägung, Josua ist kein zweiter Mose. Doch Gott will auch kein Mose-Duplikat. Gott wechselt seine Leute nicht einfach eins zu eins aus. Er will Josua als Josua. Und er soll seine Spuren in den Wüstensand setzen. Ein Rabbi namens Susja, der war sehr alt geworden. Und einmal sagt er zu seinen Schülern, was für ihn die Frage aller Fragen war. Wenn ich im Jenseits ankomme, dann wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich vielmehr fragen, warum bist du nicht Susja gewesen? Seine Schüler fragten, was er damit meint, und er antwortete, man wird mich nicht fragen, warum hast du nicht das Maß erreicht, das der Größte gesetzt hat? Sondern man wird mich fragen, warum hast du nicht das Maß erfüllt, das Gott dir ganz persönlich gesetzt hat? Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich hättest werden sollen? Rabbi Susja, warum bist du nicht Rabbi Susja geworden? Bloß Susja, aber dies ganz. Gott will keine Mose-Kopien. Gott liebt Originale. Susja, das Original. Josua, das Original. Und hier lauter Originale. Für jeden von uns hat Gott ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ganz bestimmt. Und ich denke, jeder von uns trägt so eine gewisse Ahnung von dem Land, in das Gott uns führen möchte, in sich. Wir haben so eine Ahnung von dem Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, von unserer Berufung, von unserem Platz im Leben. Aber dann kommen so andere ins Leben. Menschen, die wie die 10 Spione das verheißene Land eben madig machen. Das können Eltern sein, die nicht an uns glauben. Das können Lehrer sein, die uns klein machen. Das können so Freunde sein, die uns die Flügel stutzen. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Dass gerade du meinst, das tun zu können. Dass du in deinem Job wirklich was veränderst. Dass du in dieser Welt irgendwas bewegen kannst. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Ja, wer bin ich eigentlich? Manche sagen, ich bin, was ich tue. Schau mal her, was ich alles hier schon gemacht habe. Andere denken, ich bin, was andere über mich sagen. Und ich finde es ja wirklich sehr erstaunlich, wie sensibel wir dafür sind, was die Menschen so über uns sagen. Geben wir es zu, wir sind schon ziemlich extrem besorgt um unseren Ruf. Wer bin ich? Eine Antwort ist auch, ich bin, was ich habe. Eine Familie, auf die ich stolz bin. Ein Haus und all die ganz schönen Sachen. Ich finde, sehr oft leben wir so, als wären wir das, was wir tun, was die Leute über uns sagen oder was wir haben. Aber Gott sagt, das ist nicht die Wahrheit. Ich sag dir, wer du bist. Komm mal mit mir zum Jordan. Da, wo Josua, das Volk und die Bundeslade stehen, da treffen wir 1400 Jahre später auch viel Volk. Und darunter Johannes und Jesus. Und als Jesus bei seiner Taufe aus dem Wasser des Jordans steigt, sagt Gott, du bist mein Geliebter. An dir habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme, die begleitet und die leitet alles. Alles, was Jesus in seinem Leben sagt und tut, wo immer er hingeht, wo immer er redet, weiß er, dass da diese Stimme ist, die ihn Geliebter nennt. Die Menschen, die lieben ihn, die hassen ihn, die applaudieren, die kreuzigen ihn, die spucken ihn an, die klopfen ihm auf die Schulter. Aber was auch immer geschieht, er sagt, ich bin der Geliebte Gottes. Das ist die Wahrheit. Was immer die Leute sagen oder tun. Und Gott möchte, dass wir, dass du dasselbe über dich sagst. Du bist der Geliebte Gottes. Als Gott dich schuf, hat er sich einen Wunsch erfüllt. Als Gott dich schuf, wollte er angeben. Du bist berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Gott denkt groß von dir. Nur wir denken oft so klein. Aber du hast einen Platz in Gottes Plan, der kein anderer hat. Doch wenn diese Sätze, die wir wahrscheinlich schon sehr oft gehört haben, hier nur sich in unserem Kopf befinden, dann bringt uns das nicht sonderlich weit. Aber wenn sie dich wirklich plötzlich mitten ins Herz treffen, wenn du auf einmal im Innersten erfasst, das ist das, was ich bin, dann verändert das alles. Was meint ihr, was sich in unserem Leben ändern würde, wenn wir Gott an dieser Stelle wirklich vertrauen, wenn wir ihm wirklich glauben, was er über dich, über jeden Einzelnen hier sagt? Du bist der Geliebte. Du bist die Geliebte Gottes. Das ist doch wirklich so ein Grund, selbstbewusst durchs Leben zu gehen, auch entschlossen und mutig loszugehen. Aber wir wissen auch, wie leicht es passieren kann, dass wir eben genau diese Stimme Gottes überhören. Dass wir uns so von äußeren Stimmen, aber auch so von inneren Stimmen abschrecken lassen. Von den Stimmen, die uns klein machen wollen. Du kannst nichts, du bist nichts. Von den Stimmen, die uns vor Neuem warnen, die da sagen, schau mal, was da für Festungen da drüben in diesem Neuland sind. Und dann versuchen wir erst gar nicht, unser Potenzial zu leben, einen Schritt ins verheißene Land zu machen. Viele Festungen halten uns davon ab, unsere Berufung zu leben. Solche Festlegungen aus unserer Kindheit. Du bist eine Niete. So festgefahrene Vorstellung, das war immer schon so. So fest zementierendes Sicherheitsdenken. Jemand schrieb mal unter der Überschrift Neuland, was muss ich zahlen, frag ich und zück den Geldbeutel, der angefüllt ist mit meinem bisherigen Leben. Bequemlichkeit, Gewohnheit und Sicherheit, sagt mir der an der Grenze. So teuer ist das, frage ich und zögere. Ja, billiger ist kein Übergang zu haben, sagt der Grenzposten. Aber sie gehen dafür ja ins Leben. Und darum sagt Gott zu Josua: Mein Diener Mose ist tot. Nun mach dich auf und zieh mit deinem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Das ist deine Berufung, Josua, das verheißene Land einzunehmen für das ganze Volk Israel über den Jordan. Doch da ist dieses mürrische, ängstliche Volk, das Josua wirklich sehr, sehr, sehr gut kennt. Und da ist dieser Jordan und es ist Frühjahr. Und um diese Jahreszeit führt der Jordan viel Wasser. Ist manchen Stellen bis zu 50 Meter breit. Und da ist dieses neue Land, das Josua schon ein bisschen kennt. Und er weiß um die Schwierigkeiten, um die Widerstände. Und dem Josua, dem geht auf gut Badisch gesagt ganz schön's Glämmerle. Ich weiß gar nicht, was heißt es auf Mittelhessisch, wenn jemand ins Glämmerle geht?
Auf
runter. Da geht der A auf. Okay, gut. Gut. Also, jedenfalls ist es bei dem Josua so. Und ich frage mich, was braucht dieser Josua, um seiner Berufung folgen zu können? Der Text sagt, ein gültiges Versprechen. Er braucht ein Versprechen, das so stark ist, dass es ihn stark macht. Und Gott, der gibt ihm dieses Versprechen. Kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen. Genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen. Oder vielleicht vertraute in der Übersetzung, sei mutig und stark. 2017 wurde dieser Vers auf der Bibel-App YouVersion am häufigsten markiert. Und ich tippe, 2018 wird das auch so sein. Denn wie wird das Jahr beruflich wohl werden? Und wie privat? Und bekommen wir noch eine Regierung? Wie wird das werden in unserem Land? Wie wird das werden in unserer Gemeinde mit all den Veränderungen? Wir brauchen alle Mut. Wir brauchen Mut, weil die Völker, die das verheißene Land bewohnen, zahlreich sind. Weil die Riesen echt sind. Weil die Städte stark sind, weil das Leben eben kein Spaziergang ist und Christsein kein Ponyhof. Und darum sei mutig und entschlossen. Und ich finde das total herzergreifend, wie Gott diesem Josua da so Mut ins Herz spricht. Wie Gott so dem Josua seine Neulandangst so ganz behutsam aus der Hand nimmt und ihm dafür Trost ins Herz gibt. Sei mutig und entschlossen. Und das meint nicht so billig, Kopf hoch, wird schon. Gott sagt nicht zu Josua, ist doch alles nur halb so schlimm, kein Problem. Gott sagt schon, ja, das wird hier und da happig werden. Es werden Tage kommen, die dir überhaupt nicht schmecken. Aber ich werde dir dein Leben lang zur Seite stehen, genau so wie ich Mose zur Seite gestanden bin. Und Josua weiß, was das heißt. Wir haben es letzte Woche miteinander angeschaut. Und diese Erfahrung, die er mit Gott in der Wüste gemacht hat, die schenkt dem Josua Mut für die bevorstehenden Herausforderungen. Mir hilft es, wenn ich solche ermutigende Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, die aufzuschreiben und bei Neulandangst durchzulesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin wirklich so ein Typ, der sehr, sehr vergesslich ist bei Positiverfahrungen, bei Heilsgeschichte, die Gott mit mir schreibt. Und deswegen aufschreiben. Denn die blasseste Tinte ist stärker als das beste Gedächtnis. Der Josua, der schreibt seine Erfahrung, denke ich, nicht in ein Tagebuch, aber er lässt später Gedenksteine am Jordan aufstellen, um an Gottes Handeln zu erinnern. Und Gott, der verbindet dieses Versprechen, ich bin an deiner Seite, mit einem ganz grundlegenden Hinweis. Er sagt in Vers 7, halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolg mein Gesetz, das er dir übergeben hat. Josua, dieser erfahrene Soldat, der fragt sich jetzt bestimmt, ja, mit welchen Waffen sollen wir denn dieses Land einnehmen? Und Gott gibt dem Josua so eine Art Geheimwaffe an die Hand. Nimm diese 10 Gebote mit all den anderen Weisungen in deine Hand als die entscheidende Waffe beim Einnehmen des Neulandes. Auch Paulus spricht ja davon, dass wir so eine geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Und im Hebräerbrief heißt es ja, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gott sagt dem Josua und jedem von uns, Das, was du brauchst, ist mein Wort. Das, was uns halten, was uns schützen, was uns begleiten, was uns trösten, was uns nach vorne bringen kann, ist das, was Gott uns sagt. Und darum sprich die Weisung aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach. Das heißt, lese nicht leise in meinem Wort, so in Gedanken. Lese nicht leise, auch wenn es 2 bis 3 Mal schneller geht, sondern lese es laut. Der Buber, der übersetzt hier, murmle diese Weisung so vor dich hin. Hör genau hin, Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass der Josua außer Essen und Schlafen nur noch Bibel lesen soll. Was der Josua soll, ging mir einmal in einer geistlichen Auszeit zu Beginn meines Studiums auf. Mir wurde von meinem Begleiter für den Tag so ein Schrifttext gegeben, den ich betrachten sollte. Und ich las den Text und mir war sofort klar, ja, das ist gemeint. Das will Gott mir damit sagen. Text verstanden. Aber was mache ich jetzt? Ich sprach mit meinem Begleiter und der gab mir für den Rest des Tages eine andere Betrachtungsaufgabe. Ich sollte auf eine Wiese gehen und mindestens 2 Stunden lang eine Kuh betrachten. 2 Stunden vor dieser Kuh. Und diese Übung machte mir klar, wie ich mit Gottes Wort umgehen soll. Wie eine Kuh. Das Wort Gottes immer wieder käuen, immer wieder neu durchkauen, immer wieder neu bedenken, immer wieder neu nachsinnen. Es gibt so einen wunderbaren Satz, nicht das viel Wissen sättigt die Seele und befriedigt die Seele, sondern das Verspüren und das Verkosten der Wirklichkeit so von innen her. Weniger ist oft mehr, weniges, aber dafür ganz verkosten. Überlegen wir mal, wie viele Schriftstellen wir in der letzten Woche so begegnet sind. Vielleicht wird es uns gut tun, wenn wir die Menge mal reduzieren, aber das Wenige ganz verkosten. Wie wäre das in der kommenden Woche nur einen Satz, nur so ein paar Verse und schauen, was Gott mit seinem Wort bei dir macht. Ich denke, Dienstag, Mittwoch kannst du die Stelle dann auswendig und das heißt im Englischen ja learning by heart, also mit dem Herzen dieses Gotteswort aufnehmen, es verköstigen, wiederkäuen und wie Josua von Gott dann zu hören bekommt, auch tun, damit dein ganzes Tun an meinem Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben, wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Und der Josua, der murmelt und er geht los und er lebt seine Berufung, er macht den nächsten Schritt. Und Gott sorgt dafür, dass es gut wird. Doch eines muss dieser Josua halt eben tun und wir auch. Losgehen. Wie gesagt, wir haben oft einen guten Kopfglauben. Wir haben da wirklich viel Wissen da drin. Man hat so ein christliches Weltbild, man vertritt so seine christliche Positionen und Werte. Und das kann man ja auch sehr gut vom sicheren Ufer aus. Es ist aber was anderes, Glauben im Leben zu wagen. Denn dann hängt alles daran, dass diese guten Sätze auch wirklich stimmen. Dass sie im Ernstfall auch funktionieren. Aber ob es funktioniert, das erfahre ich nur, wenn ich diesen einen Schritt wage und eben Neuland betrete. Wenn wir unserem Glauben keine Chance geben, dass er sich bewähren kann, dass er erlebbar wird, dann schafft es dieses Wissen vom Kopf nicht bis ins Herz. Aber Gott will, dass wir ihn erfahren. Und dazu muss ich auch mal mutig was wagen, was ich vielleicht eben nicht so unter der Kontrolle habe, wo wir eben nicht so wissen, ob es gelingt. Wie am 17. Januar, nicht diese Woche, sondern 1988, als ich eine Gemeinde in der Fröbelschule zum ersten Mal zu einem Gottesdienst versammelte. Einen mutigen Schritt wagen, bei dem wir es auch nicht mit noch etwas mehr Einsatz selbst schaffen, sondern mal so einen Schritt zu wagen, bei dem wir sagen müssen, Herr, ohne dich wird das nichts. Ohne dich geht es furchtbar in die Hose hier. wie 1999 hier so ein Gebäude bauen oder einen Neubau erstellen, das einen Altbau behalten, für die Jugend künftig nutzen. Wir werden miteinander am 13. Mai Gemeinde Neuland betreten. Und wir werden dabei 30 Jahre FEG feiern. Und ich finde, das ist eine gute Mischung, dass wir auf die 30 Jahre schauen, auf das, was Gott an Mut in die Gemeinde-DNA hineingelegt hat, und dieses Zurückblicken auf die Heilsgeschichte lässt diese Vision der Zukunft wachsen. Wir gehen in das Neue hinein, weil durch den Mut, den wir riskiert haben, eben Vertrauen gewachsen ist. Vertrauen, dass Gott des Kraft alle Wege mitgeht. Im dritten Kapitel des Josua-Buches, da macht das Volk diesen Schritt dann und betritt Neuland. Und Josua sagt, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm ein. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Die 12 Priester, die können am sicheren Ufer stehen bleiben, ganz klar. Aber dann werden sie nie erfahren, ob der Herr wirklich der Herr ist. Oder aber sie können den Fuß so ins Wasser setzen und Erfahrung machen. Den Fuß ins Wasser setzen, einen mutigen Schritt wagen, einen Schritt ins Unübliche, ins Riskante, weil Gott uns ruft, weil er mitgeht, weil er uns vorausgeht. Vielleicht steht die eine oder der andere von euch gerade so am Jordan. Vielleicht heißt es für manche aktuell etwas wagen, weil Gott ruft zu einem neuen Schritt, vielleicht innerlich, vielleicht äußerlich, in eine neue Aufgabe hinein, im Beruf, in die eigene Berufung, in der Familie, in der Gemeinde oder ins Taufbecken, auf einen Menschen zu. So eine mutige Tat, die so ein bisschen aus dem Komfortbereich herausführt. Vielleicht sagt Gott zu dir, sei mutig. Sei mutig und erzähl einem Menschen von deinem Glauben. Und zwar einem draußen, der nicht zu denen gehört, bei denen du sicher auf Zustimmung stößt. Oder er sagt, sei mutig und entschlossen. Und es ist gut, diese alte Schuld einmal auszusprechen vor einem anderen Christen, dem du vertraust. Mach mal reinen Tisch. Ja, es ist peinlich. Ja, das Fordern, es tut weh. Aber dann bist du es los, in jeder Hinsicht. Da wird Vergebung gewiss. Da macht sich Freude breit. Oder vielleicht sei Gott, sei mutig und entschlossen. Geh deinen Weg und setz die Dinge des Reiches Gottes an erster Stelle. Nicht deine Karriere. Manche haben eine Karriere. Und das ist auch okay. Du aber hast eine Berufung. Stell dich zur Verfügung für das, was Ewigkeitswert hat. Die wichtigsten Dinge sind nicht die Dinge. Stell dich zur Verfügung, auch wenn andere sagen, aber du hättest auch mehr aus dir machen können. Oder vielleicht sei mutig und entschlossen, bring deine Gaben ein, da wo Jesus dich hinstellt. Riskier es. Auch wenn du denkst, andere können das viel besser. Geh los. Aller Neulandangst zum Trotz, auch wenn du nicht hundertprozentig sehen kannst, wie das ausgeht. Aber vergiss nicht, Gott, der war bisher dabei und er hat uns versprochen, dass er auch weiterhin mit uns sein wird. Ich sag dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Wohin du auch gehst. Ich möchte beten. Du Gott unseres Lebens, wo du bist, da ist Zukunft. Und immer wieder rufst du uns ins Neuland. Doch oft fällt es uns schwer, so deiner Verheißung zu glauben, gewohnte Wege zu verlassen, neue Schritte zu wagen. Herr, ich bitte dich, hilf uns mit so einem liebenden, mit einem wachenden Blick in unser Leben zu schauen und uns von deinem Ruf und deiner Botschaft herausfordern zu lassen. Schenk uns den Mut, den Fuß ins Wasser zu setzen, immer wieder neu aufzubrechen zu neuen Tiefen im geistlichen Leben, zu einer entschiedenen Lebensweise. Zu dir, Herr. Denn auf dich kommt's an, du machst alles neu. Und wir dir trauen wir alles zu. Denn du bist unser Gott und du bist bei uns, wohin wir auch gehen. Und dafür danke. Amen.